im heutigen Info am Montag, den 22. Januar
96.
Am vergangenen Donnerstag begann vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes in Frankfurt der Prozess gegen Monika Haas. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, an der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut im Oktober 1977 durch ein palästinensisches Kommando beteiligt gewesen zu sein. Sie soll in Mallorca einem Mitglied des Kommandos Waffen übergeben haben. Das vierköpfige Kommando entführte die Landshut auf ihrem Flug von Mallorca nach Frankfurt, um auf diese Weise RAF-Gefangene freizupressen. Die Aktion scheiterte, das Flugzeug wurde von der GSG 9 in Mogadischu gestürmt. Vor Gericht wies Monika Haas die Anklagen in allen Punkten zurück. Die Vorwürfe gegen sie stünden vielmehr im Kontext einer nunmehr eineinhalb Jahrzehnte andauernden Verfolgung und Bespitzelung ihrer Person.
Wie ist die Geschichte der heute 47-jährigen Monika Haas? Mitte der 70er Jahre war Monika Haas Mitglied im Komitee für die politischen Gefangenen der RAF. Um den Observationen des Staatsschutzes zu entgehen, wanderte sie 1975 in den Jemen aus. Dort heiratete sie einen Funktionär der PFLP. 1976 gerät sie bei einer Mission in die Hände der kenianischen Polizei und beschließt nach einem nächtelangen Verhör, den bewaffneten Kampf nicht länger zu unterstützen.
Die Konsequenz habe ich selber gezogen. Ich bin bei dieser Geschichte an meine persönlichen Grenzen gestoßen. Dieser Form des Kampfes war ich nicht gewachsen.
Frage: Die Kenianer hatten Ihnen Angst eingejagt?
Das habe ich offen zugegeben. Eine Situation wie in Nairobi stehe ich nicht nochmal durch. Mein Ausstieg war damals nicht politisch begründet, es war einfach Angst. 1976 habe ich die Entscheidung getroffen, den bewaffneten Kampf nicht zu führen und auch nicht zu unterstützen. Das wird auch dadurch dokumentiert, dass ich meinen Sohn nach Aden geholt habe und weitere Kinder wollte. Ich hatte mich für die Familie entschieden.
So Monika Haas in einem Interview im November 95. Seit 1981 lebt sie mit ihren drei Kindern in Frankfurt. Anfang November 94 wird sie in U-Haft genommen mit der Begründung, es bestünde Fluchtgefahr. Dies, obwohl sie eine Anstellung als Frauenbeauftragte des Uniklinikums vorweisen kann. Diesen Job hat sie aufgrund ihrer Verhaftung inzwischen verloren. Ihre bürgerliche Existenz ist zerstört.
Die Begründung der Anklage der Bundesanwaltschaft ist, wie so oft, äußerst dürftig und in erster Linie politisch motiviert. Zum einen stützt sie sich auf äußerst fragwürdige Aussagen einer Stasi-Akte, dem operativen Vorgang Wolf, die Monika Haas als, Zitat,
eine der geheimnisvollsten Gestalten aus der europäischen Terrorismusszene
bezeichnet. Vor allem der Hamburger Spiegel hat in einer Artikelserie basierend auf dieser Akte alles versucht, Monika Haas zu einer Superagentin und Top-Terroristin aufzubauen, die sowohl für die Stasi, den BND, die RAF und den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet haben soll.
Ich habe noch nie mit einem westlichen oder östlichen Geheimdienst zusammengearbeitet. Diese Unterstellungen basieren wahrscheinlich auf recht banalen Hintergründen. Wenn ich jetzt bei Interviews von ehemaligen Stasi-Offizieren höre, wie sie betonen, ich sei best platziert gewesen, dann wird mir ansatzweise klar, wie ich in deren Denkweise hineinpasse. Für die Stasi galt meine Position als ideal. Außerdem entspreche ich offenbar in mehrfacher Hinsicht Klischeevorstellungen, zum Beispiel der von der blonden europäischen Frau, der ein arabischer Mann hoffnungslos verfällt.
Diese Darstellung wird von 6 Gefangenen aus der Rote Armee-Fraktion unterstützt. Diese haben im November 95 eine gemeinsame Erklärung zum Monika Haas-Prozess veröffentlicht, in der es heißt:
Tatsache ist, dass sie niemanden verraten und niemanden verkauft hat, nicht in Kenia und nicht danach. Nach Monikas Rückkehr haben die Genossen die ganze Sache in allen Einzelheiten mit ihr geklärt. Wir haben keinen Zweifel, dass es eine gründliche Klärung war. Es ist auch nicht wahr, dass an der Basis danach noch weiter irgendein Verdacht geschwelt hätte, Monika sei in Wirklichkeit ein Spitzel vom Mossad angeworben und so weiter. Alle wussten, dass die Kenia-Verhaftung geklärt war. soweit zum Mossad-Verdacht. Monika selbst hat sich nach dieser Erfahrung in Kenia aus jedem aktiven Zusammenhang zurückgezogen. Für sie war es die endgültige Erkenntnis, dass der bewaffnete Kampf oder seine Unterstützung nicht ihr Weg ist. Das war Anfang 76, anderthalb Jahre vor der Schleieraktion und der Lufthansa-Entführung. Seitdem sind viele Jahre vergangen. Aden, die Hauptstadt von Jemen, ist weit weg. Heute ist es zerstört, geplündert und von den Mullahs beherrscht. Da ist es leicht, eine ganz andere Wirklichkeit zu suggerieren und so lange zu wiederholen, bis die echte keine Chance mehr hat.
Monika Haas hat den Spiegel wegen Rufmord angezeigt und bekam erstinstanzlich Recht. Das Gericht verurteilte das Nachrichtenmagazin zu 80.000 D-Mark Schmerzensgeld, weil operative Stasi-Akten allein für einen erforderlich dringenden Tatverdacht nicht ausreichten. Monika Haas, die im Frühling 92 bereits vorübergehend verhaftet wurde, kam wieder frei. Dieses Urteil wurde jedoch nicht rechtskräftig und wurde am vergangenen Donnerstag, eine halbe Stunde vor Beginn ihres Prozesses, wieder aufgehoben. Der 16. Zivilsenat des Oberlandesgerichts in Frankfurt gab der Freiheit der Berichterstattung Vorrang gegenüber den Persönlichkeitsrechten der Klägerin. Und dies, obwohl es außer der Stasi-Akten keinerlei Beweise für die gegen Monika Haas aufgestellten Behauptungen gibt.
Denn auch die zweite Stütze der Bundesanwaltschaft ist mit einigen Fragezeichen zu versehen. Sie basiert auf der Aussage von Suhelia Andraves, der einzigen Überlebenden des vierköpfigen Landshut-Kommandos. 1977 wird sie in Somalia zu 20 Jahren Haft verurteilt und nach wenigen Jahren abgeschoben.
Im Oktober 1994 wird sie dann in Oslo verhaftet und dort von deutschen Bundesanwälten verhört. Suhelia Andraves macht umfassende Angaben, verneint jedoch immer wieder, irgendetwas über einen Waffentransport durch Monika Haas zu wissen. Die Auslieferungsdrohung nach Deutschland versetzte sie jedoch zusehends in Panik, denn dies würde lebenslange Haft für sie bedeuten für eine Sache, wegen der sie bereits von einem somalischen Gericht verurteilt worden war.
Jetzt wird ihr eine Möglichkeit angeboten, über die deutsche Staatsschutzbehörden seit 1989 offiziell verfügen, die Kronzeugenregelung.
Mit ihr werden Sympathisantinnen und Mitglieder bewaffneter Gruppen gegeneinander ausgespielt, gespalten und psychisch unter Druck gesetzt. Der Rechtsanwalt und Publizist Rolf Gößner bezeichnet die Kronzeugenregelung als Handelsgeschäfte mit der Wahrheit.
Wo der Verrat um des eigenen persönlichen Vorteils willen gefordert ist, da sind falsche Bezichtigungen geradezu programmiert. Der Beweiswert eines solchermaßen gekauften Zeugen sinkt gegen Null. Dennoch setzen die deutschen Sicherheitsbehörden voll auf die Aussagen der Kronzeugen.
Auch Suhelia Andraves wird mit der deutschen Kronzeugenregelung bekannt gemacht, die besagt, dass sie mit 3 Jahren davonkommen kann, wenn sie mit Informationen herauskommt, die andere Personen in sehr ernste Verbrechen belasten. In Etappen lässt sie sich erweichen. Was ihr aus der Stasi-Akte vorgelesen wird, hielt sie zuerst für möglich, dann für gut möglich und schließlich für die Wahrheit.
Suhelia Andraves wird in die BRD ausgeliefert, wo ihr noch in diesem Jahr in Hamburg der Prozess gemacht werden soll, wegen Beihilfe zur Landshut-Entführung und Ermordung des Flugkapitäns der Landshut. Um in den Genuss der Kronzeugenregelung zu kommen, müsste sie ihre Aussage in Frankfurt wiederholen. Am kommenden Donnerstag, den 25. Januar, soll sie als Zeugin aussagen.
Monika Haas hat in dem bereits zitierten Interview erklärt, sie selbst werde sich nicht von der Bundesanwaltschaft missbrauchen lassen, etwa als Kronzeugin gegen Brigitte Mohnhaupt.
An meinem Fall lässt sich zeigen, wie die Anklagebehörde die Not eines Menschen für ihre Zwecke ausnutzt und wie Frau Andraves zur Falschaussagen genötigt wurde. Hintergrund der Kronzeugenprozesse der letzten Jahre gegen RAF-Gefangene ist ein Verfassungsgerichtsurteil. Vor diesem Urteil weiß Praxis bei Anträgen von zu lebenslänglich Verurteilten auf vorzeitige Haftentlassung nachträglich die besondere Schwere der Schuld festzustellen, um den Antrag abzulehnen. Mit Hilfe der sogenannten DDR-Aussteiger der RAF, die sich der Justiz als Kronzeugen andienten, wurde die Schwere der Schuld in den neuen Urteilen festgeschrieben, um Entlassungen einen Riegel vorzuschieben. Bei Frau Mohnhaupt brauchte die Bundesanwaltschaft dafür einen Kronzeugen. Für diese Rolle war ich vorgesehen, denn Brigitte Mohnhaupt kann nur noch wegen der Landshutentführung angeklagt werden.
Ohne die deutsche Kronzeugenregelung würde der Prozess gegen Monika Haas gar nicht stattfinden. Und die Kronzeugenregelung ist das Instrument, mit dem deutsche Staatsbehörden ihre Rache an der gesamten linksradikalen Guerillapolitik der letzten 25 Jahre durchziehen und gleichzeitig aktuellen Widerstand einschüchtern will. Weitere Informationen zum Prozess gegen Monika Haas erfahrt ihr am kommenden Donnerstag zwischen 19 und 19.30 Uhr bei Radio International auf dieser Welle.